Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Freunde, Lisa Saris rannte einfach los, ohne Schuhe, ohne Handy. Bloß weg von den Männern, die in eine Hütte einbrechen wollten. Die 25-Jährige ergriff die Flucht, weil sie sich nicht an einer Straftat beteiligen wollte. Am sichersten wähnte sie sich im Wald, so lief sie immer tiefer hinein. Eine folgenschwere Entscheidung. Denn Lisa Saris kannte die Outdoor-Welt nicht und sie verirrte sich in der Wildnis von Alabama. 28 Tage lang galt die junge Frau als vermisst. Die Familie suchte mit Freunden und mit vielen Helfern die Gegend ab. Auch die Polizei fahndete nach ihr, erfolglos. Dann tauchte die Studentin plötzlich wieder auf, übersät mit Insektenstichen und 22 Kilogramm leichter, aber lebendig, wie die Angehörigen mitteilten. Die 25-Jährige hatte sich 4 Wochen allein durch die Wildnis geschlagen, bis sie endlich wieder auf eine Straße stieß. Ihre Retterin, eine Autofahrerin auf dem Highway 82, war zunächst vorbeigefahren, als sich etwas im dichten Buschwerk bewegt hatte. Dann aber sei sie doch umgekehrt, berichtete sie und habe die Studentin mitgenommen. 28 Tage in der Wildnis und das ohne Outdoor-Training und ohne Survival-Ausrüstung. Und trotzdem, wenn auch mit Blessuren, überlebt. Das ist schon etwas Ungewöhnliches oder etwas Besonderes. Um außergewöhnliche und in der Tat ganz besondere Ereignisse geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Die haben zwar nichts mit dem Überleben in der Wildnis zu tun, spielten sich aber auch in freier Natur, genauer gesagt zwischen Fluss und Steppe ab. Und für alle, die damals dabei gewesen sind, dürfte sich das, was sie miterlebten, an diesem Tag tief eingeprägt haben, denn es war schlicht einmalig. Die Outdoor-Offenbarung oder Gottes Sohn im Licht der Öffentlichkeit heißt darum heute Morgen das Thema dieser Predigt. Wir hören als Predigttext aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 3, die Verse 21 bis 22. Lukas berichtet, zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Die Berichte der Bibel über die Taufe Jesu sind nicht eben oft Thema in Gemeindegottesdiensten. Es liegt etwas Geheimnisvolles, für manche auch ein bisschen etwas Schwieriges über diesen Berichten und den Ereignissen, die sie schildern. Manche Christen sind darum auch unsicher, wie sie das eigentlich einordnen sollen. Und der letzte Epiphanias-Sonntag ist darum eine ganz gute Gelegenheit, den Bericht des Lukas-Evangeliums über die Taufe Jesu genauer anzuschauen und dabei nach Möglichkeit auch eine Schippe tiefer zu graben. Schauen wir also genau hin, um was es in diesen 2 kurzen Versen eigentlich geht. Punkt 1 heute Morgen, Begegnung am Fluss. Lukas 3, 21. Zusammen, so berichtet der Evangelist, zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Der Bericht des Lukas über die Taufe Jesu hat eine Besonderheit, die manchmal übersehen wird und auf die ich Sie gerne hinweisen möchte. Dieser Bericht zeigt uns nämlich den dreieinigen Gott. Das Wort Dreieinigkeit ist klar, ist ein sperriges Wort, klingt irgendwie abstrakt und schwierig, aber es fasst in einem Wort einen wichtigen Sachverhalt zusammen, den Sachverhalt, dass der lebendige Gott zwar ein Gott ist, aber 3 Personen in sich vereinigt. Und genau den finden wir in dem Bericht des Lukas-Evangeliums über die Taufe Jesu. Wir finden Gott, den Vater. Er zeigt sich als Person. Er spricht, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. dann finden wir Gott, den Sohn. Wir finden Jesus. Auch er zeigt sich als Person. Er lässt sich taufen und spricht mit seinem Vater im Himmel. Und schließlich finden wir Gott, den Heiligen Geist. Auch er zeigt sich als Person, die sich von Vater und Sohn unterscheidet. Er kommt vom Himmel auf die Erde und wendet sich Jesus ganz persönlich zu. Es ist also nicht so, dass sich Gott nur in dreierlei Weise zeigt, mal als der Vater, mal als der Sohn, mal als der Heilige Geist, sondern der eine Gott vereinigt in sich drei verschiedene Personen, Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Und alle drei werden aktiv in der Outdoor-Offenbarung am Fluss. Nochmal Vers 21, zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Also rundheraus gesagt, Johannes der Täufer hatte Probleme damit, als Jesus mitten in den wogenden Menschenmassen vor ihm auftauchte. Und im Parallelbericht von Matthäus wird auch klar, warum, denn dort heißt es, dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich taufen zu lassen. Und jetzt Achtung, aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen und sagte, ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Johannes war ein mutiger Mann, aber er war auch ein realistischer Mann. Er wusste, es gab einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen Jesus und ihm, so wie es immer einen sehr wesentlichen Unterschied zwischen Jesus und jedem normalen Menschen gibt. Denn Jesus ist ohne Sünde. So steht es im Hebräerbrief, Kapitel 4, 15. Jesus ist ohne Sünde, wir aber nicht. Wir alle. Sie und ich spielen alle in der Sünderliga. Jesus nicht. Und wir steigen, solange wir auf dieser Erde sind, niemals aus dieser Sünderliga auf. Jesus ist anders. Er ist Gott in Person und er trägt die Reinheit Gottes und die Heiligkeit Gottes und die gleißende Helligkeit Gottes an sich. Er steht uns immer gegenüber als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er steht niemals mit uns auf gleicher Stufe. Jesus ist Gott und wir nicht. Und wenn Jesus uns nahe kommt, dann geschieht etwas, was wir nicht so gern haben. Wir fühlen Scham und Schuld. Und wer klug ist, der lässt das zu. Denn wenn Jesus uns begegnet, er, der Reine und Sündlose, dann ist es normal, dann ist es angemessen, wenn wir Scham und Schuld empfinden. Und wer klug ist, macht es eben nicht so, wie jener Mann, der eines Tages ein Bierlokal betrat. Der kam herein, bestellte ein Bier und schüttete es sofort und ohne zu zögern dem Barkeeper mitten ins Gesicht. Dann griff er rasch nach einem Handtuch und half dem Barkeeper, sein Gesicht abzutrocknen. Es tut mir so leid, sagte er zerknirscht. Aber ich habe einen inneren Zwang, ich muss Menschen das Bier mitten ins Gesicht schütten. Ich kämpfe dagegen an, aber ich weiß nicht, wie ich es in den Griff kriegen soll. Sie sollten etwas gegen Ihr Problem tun, sagte der Barkeeper. Von mir kriegen Sie jedenfalls nie wieder ein Bier, bevor Sie sich nicht haben helfen lassen. Monatelang erschien der Mann nicht wieder in der Bar. Aber eines Tages kam er doch wieder zur Tür herein und bestellte ein Bier. Der Barkeeper weigerte sich, seinen Wunsch zu entsprechen, und dann erklärte ihm der Mann aber, er sei bei einem Psychiater in Behandlung gewesen und sein Problem sei nun gelöst. Der Barkeeper war überzeugt und zapfte ihm ein Bier. Der Mann nahm das Bier und schüttete es sofort und ohne zu zögern dem Barkeeper mitten ins Gesicht. Ich dachte, Sie wären geheilt, stieß der Barkeeper erschrocken hervor. Das bin ich auch, gab der Mann zurück. Ich schütte zwar immer noch anderen Menschen das Bier ins Gesicht, aber ich fühle mich nicht mehr schuldig deswegen. Wenn Jesus einem Menschen nahe kommt und alte Schuld anhebt und bewusst macht, dann ist es auf jeden Fall unangenehm. Das ist ganz klar. Und instinktiv möchte man das dann lieber wegdrängen, was da eben in einem sichtbar geworden ist. Man schämt sich. Und man spürt, mit wie viel Gewicht alte Schuld auf der Seele lagert. Und das will man lieber schnell vergessen. Aber das hilft nicht. Geholfen wird uns nur, wenn wir alte Schuld vielleicht mit einem Seelsorger gemeinsam oder einer Seelsorgerin laut vor Jesus bekennen und seine Vergebung erbitten. Nur so werden wir frei. Und nur so kann der Heilige Geist Gottes an uns arbeiten und positive Veränderungen in unserer Seele und in unserer Persönlichkeit herbeiführen. Okay, Johannes der Täufer kannte das alles. Er wusste, ich spiele in der Sünderliga, und darum war er geschockt, als Jesus zu ihm kam, um sich taufen zu lassen. Er spürte, dass das unangemessen war. Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir, sagte er höchst verlegen. Und vielleicht hat er gedacht, wie soll das wirken? Wie soll das rüberkommen, wenn ich Jesus jetzt taufe? All die vielen Leute hier, die sehen doch zu und die werden denken, Jesus wäre wie sie, ein Mensch, der Vergebung seiner Sünden braucht. Aber Jesus braucht das doch gar nicht. Er nicht. Und was hat Jesus ihm geantwortet? Im Matthäus-Evangelium Kapitel 3, 15 steht die Antwort. Er sagte, lass es für diesmal geschehen, denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und da fügte sich Johannes. Eine interessante Antwort, die Jesus damals gegeben hat. Sinngemäß sagte er Johannes, es ist schon in Ordnung, wenn du mich jetzt taufst, denn die Taufe hier am Fluss, die hast du dir doch nicht ausgedacht. Die hat doch Gott gegeben in seiner Freundlichkeit als Chance zur Umkehr und Neubeginn. Und was Gott mein Vater anordnet, das ehre und liebe ich immer. Ich stelle mich immer unter das, was mein Vater vorgibt. Und darum ist es völlig in Ordnung, Johannes, wenn du mich jetzt taufst, auch wenn es in meinem Leben keine Sünden zum Vergeben gibt. Denn ich ehre und liebe alles, was von meinem Vater im Himmel kommt. Da fügte sich Johannes, berichtet Matthäus. Und nun kommt noch etwas hinzu, dass Jesus sich damals mitten in die Menschenmassen hineinbegab und sich taufen ließ wie ein stinknormaler Sünder, zeigt noch etwas anderes. Er machte die Sünden anderer öffentlich zu seiner Sache. Er, der Sündlose und Reine, machte die Sünde anderer Leute zu seiner Sache. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 21 steht ein steiler Satz. Dort heißt es, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist am Kreuz passiert. Aber damals am Jordan, als Jesus sich mitten unter Sünder stellte und sich taufen ließ wie sie, da hat er das schon angekündigt, schon gezeigt. Ich mache die Sünden anderer Menschen zu meiner Sache. Und daraus können wir zweierlei mitnehmen. Als erstes dies. Wenn Jesus sich unter eine Taufe stellte, die er nicht nötig hatte, wenn Jesus sich von Johannes dem Täufer taufen ließ, einfach nur, um dem Vater im Himmel seine Treue und seine Hingabe zu zeigen, wie viel mehr haben wir Anlass, Gottes Willen, so wie die Bibel ihn Seite um Seite präsentiert, zu achten und zu ehren und zu lieben? Wie viel mehr haben wir Anlass, dem Vater im Himmel mit der Hingabe unseres gesamten Lebens zu dienen? Wie viel mehr? Verstehen Sie, Gott ist unser Schöpfer, unser Retter und unser Richter. Da ist es doch das Natürlichste von der Welt, dass wir ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, unserem ganzen Willen und unserem ganzen Verstand. Und als zweites können wir dies mitnehmen, wenn Jesus sich mitten unter stinknormale Sünder stellt und sich taufen lässt wie sie, dann ist klar, Jesus ist immer für uns. uneingeschränkt und absolut für uns. Er weicht nicht aus vor hässlicher Sünde. Er ist kein Moralist, sondern er macht unsere Sünde zu seiner Sache und gibt sein kostbares Leben dafür. So sehr ist er für uns. Und darum, wenn Sie das nächste Mal das Gefühl haben, dass Gott Sie verlassen habe, dann denken Sie an diesen Bericht der Bibel über die Taufe Jesu und dann führen Sie sich neu vor Augen. Jesus ist immer für mich. Aber schauen wir, wie es weitergeht mit Jesus und Johannes am Fluss. Zweiter Punkt heute Morgen, Ausrüstung von oben. Verse 21 und 22. Zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Wenn der Himmel aufreißt, dann offenbart, dann zeigt sich Gott. Das ist eine ganz klare Sache. Und genau das passiert hier. Weit draußen in unbewohnter Gegend zwischen Wüste und Jordanfluss gibt es eine Outdoor-Offenbarung. Und jetzt schauen wir ganz genau hin. Lukas berichtet, dass der Heilige Geist sichtbar auf Jesus herabkam, anzusehen wie eine Taube. Etwas schnodderig könnte man nun sofort fragen, na ja, nahm der Heilige Geist damals die Gestalt eines Vogels an? Oder wie soll man sonst diese Worte von Lukas verstehen? Ist eine Taube auf den Schultern von Jesus gelandet? Wie steht's? Klar ist, es gab auf jeden Fall echt was zu sehen damals. Der Geist Gottes hätte dort am Fluss ganz sicher auch unsichtbar auf Jesus herabkommen können, kein Problem. Aber das tat der Geist Gottes nicht. Er wählte die sichtbare Variante. Alle, die dort standen, sollten mitbekommen, was hier vorging. Alle sollten mitbekommen, dass Jesus von seinem Vater im Himmel bestätigt und ausgerüstet wurde. Der Vater im Himmel bekannte sich öffentlich zu seinem Sohn. Aber was ist mit der Taube? Lukas schreibt, dass der Geist Gottes anzusehen war wie eine Taube. Das heißt, es war nicht eine Taube, sondern es hatte in seiner Erscheinung etwas von einer Taube. Was die Leute damals wahrgenommen haben, wird darum eher eine Bewegung in der Luft gewesen sein. Eine Bewegung, wie sie eine Taube beim Flug ausführt. Und das führt uns sofort zur nächsten Frage, die sich hier förmlich aufdrängt. Die Frage lautet, ja Moment, hatte Jesus denn damals nicht längst den Heiligen Geist? Wieso musste er ihn dann noch einmal bekommen? Pirschen wir uns heran. Zunächst müssen wir dies zur Kenntnis nehmen, die Bibel berichtet oft davon, dass Menschen mit dem Geist Gottes ausgerüstet wurden, wenn sie vor besonderen Aufgaben standen. Bei Mose war das so, bei Josua, bei Gideon auch, bei Saul, dem ersten König Israels, bei Elia und auch beim Propheten Hesekiel. Können Sie alles nachlesen. Sie alle wurden für besondere Aufgaben, die vor ihnen lagen, mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Ganz genauso ist es bei Jesus auch. Auch er wird nach seiner Taufe im Jordan mit dem Geist Gottes für die kommenden Aufgaben ausgerüstet. So weit, so gut. Trotzdem stellt sich die Frage, hatte Jesus das eigentlich nötig? Ich meine, er war doch der Sohn Gottes. Er war doch die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Das haben wir doch gerade eben festgestellt. Er hatte doch immer die volle Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Noch dazu wurde er für sein Leben auf der Erde vom Geist Gottes in Maria gezeugt. Wieso musste er dann anlässlich seiner Taufe noch einmal ausdrücklich mit dem Geist Gottes ausgerüstet werden? Warum? Ich will versuchen, es Ihnen zu erklären. Ich möchte Ihnen dazu eine kleine Denkhilfe geben. Dazu sind zwei Verse aus dem Philipperbrief im Neuen Testament entscheidend wichtig. Philipper 2, 6 bis 7. In ihnen heißt es so. Jesus war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest. Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Was bedeutet das? Es bedeutet dies: Als Jesus als Mensch auf der Erde war, hatte er als Sohn die volle Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und mit dem Heiligen Geist. Und damit standen ihm sämtliche göttlichen Machtmittel umfassend zur Verfügung. Aber er verzichtete auf diese göttlichen Machtmittel. Er legte sie, so steht es im Philipperbrief, alle ab. Er wurde ein Sklave. Ein Sklave ist machtlos. Er verzichtete darauf, auf seine göttlichen Machtmittel zuzugreifen. Er wurde ein Mensch. Tja, das ist wie mit Michael Freitag. Ich weiß nicht, ob Sie Michael Freitag kennen, aber ich darf Ihnen sagen, dass er der Chef eines Energieversorgungsunternehmens ist. Normalerweise ist sein Arbeitsplatz ein komfortables Büro. Dort werkelt er in feinem Zwirn und immer akkurat gebundener Fliege. Um die Arbeitsbedingungen und Nöte seiner Angestellten besser kennenzulernen, beschließt er aber eines Tages, als der Praktikant Lothar Rothbauer inkognito in seiner eigenen Firma zu arbeiten. Er verändert sein Äußeres, sodass ihn niemand erkennen kann. Er muss auf hohe Stromleitungsmasten klettern, in luftigen Höhen arbeiten und kommt kräftig ins Schwitzen. Wenn er Fehler macht, sagen die Kollegen: Ja, Mai, wenn das der Freitag sieht. Nach einer Woche endet die Inkognito-Aktion. Während der ganzen Zeit stand es Freitag frei, seine Rolle aufzugeben, in sein komfortables Büro zurückzukehren und die gefährliche Arbeit auf den hohen Strommasten einzustellen. Aber das tut Freitag nicht. Er verzichtet freiwillig auf alle ihm zustehenden Rechte und Machtmittel als Chef der Firma. Bei Jesus war es ein bisschen so ähnlich. Okay, und jetzt fragen wir: Konnte Jesus als Sohn der Maria, umfassend und vollmächtig Gottes Wahrheit präsentieren, Menschen heilen und Wunder tun? Konnte er das als Sohn der Maria? Und die Antwort lautet: Nein, das konnte er natürlich nicht. Kein Mensch kann das. Und jetzt fragen wir weiter: Konnte Jesus denn als der Sohn Gottes umfassend und vollmächtig Gottes Wahrheit präsentieren, Menschen heilen und Wunder tun? Konnte er das als der Sohn Gottes? Ja, das hätte er schon tun können, klar. Aber, Philipperbrief, er verzichtete bewusst darauf. Er verzichtete darauf, seine göttlichen Machtmittel einzusetzen. Jesus hat das übrigens einmal direkt bestätigt. Vielleicht erinnern Sie sich, als er später verhaftet wurde, zog einer seiner Begleiter sein Schwert, um ihn zu verteidigen. Das Matthäusevangelium berichtet darüber. Und damals sagte Jesus folgenden Satz: Steck dein Schwert weg. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel stellen würde? Verstehen Sie, Jesus hätte damals sofort 12 Legionen Engel rufen können, um sich zu verteidigen, aber er wollte das nicht. Er wollte das wirklich nicht. Er verzichtete auf alle göttlichen Machtmittel, obwohl er der Sohn Gottes war. Und damit ist klar: Weder als der Sohn der Maria noch als der Sohn Gottes konnte Jesus umfassend und vollmächtig Gottes Wahrheit präsentieren, Menschen heilen und Wunder tun. Und darum musste er für seinen Dienst umfassend mit dem Heiligen Geist ausgerüstet werden. Das heißt, alle Wunder, die Jesus im Laufe seines irdischen Lebens getan hat, waren Wunder, die der Geist Gottes tat. Nochmal: Alle Wunder, die Jesus während seines irdischen Lebens hier auf der Erde tat, waren Wunder, die der Geist Gottes tat. Alle vollmächtige Weitergabe der Wahrheit Gottes durch Jesus geschah in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesu reines, sündloses Leben auf der Erde, seine Bereitschaft, sein Leben zu geben am Kreuz, all dies waren Wirkungen des Geistes Gottes. Jesus war in seinem gesamten Leben auf der Erde immer direkt abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes. Und darum, weil das so war, darum wurde er anlässlich seiner Taufe im Jordan mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Ohne das wäre es nicht gegangen. Jesus bekam Ausrüstung von oben. Was bedeutet das nun für uns und unser Leben heute? Ich denke, es ist dies. Es zeigt uns die große, große Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Wenn Menschen sich bekehren und zum Glauben an Jesus kommen und Vergebung ihrer Sünden annehmen, dann bekommen sie den Heiligen Geist gleich noch dazu geschenkt. Und der fängt dann an und richtet ihr Leben immer mehr auf Jesus aus. Er verändert sie in ihrer Seele und rüstet sie aus, dass sie Salz und Licht sein können. Christen sind also genau wie Jesus damals immer direkt abhängig vom Wirken des Heiligen Geistes Gottes. Christen können nicht von sich aus vollmächtige Zeugen Jesu sein. Sie können nicht von sich aus Salz sein und Licht in der Welt. Sie können nicht von sich aus Jesus dienen und die Menschen lieben. Sie sind immer direkt abhängig vom Wirken des Geistes Gottes. Und darum bekommen Menschen, wenn sie Christen werden, Ausrüstung von oben. Sie bekommen den Heiligen Geist, der fortan in ihnen wohnt. Und darum, liebe Freunde, bitte, bitte, achten wir das Wirken des Heiligen Geistes nicht gering. Wir sind ja immer direkt abhängig von ihm. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Punkt heute Morgen, ganz rasch noch Punkt 3, Bestätigung vom Höchsten. Vers 22, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. 30 Jahre hat Jesus in der Verborgenheit gelebt, 30 Jahre lang hat er in einem abgelegenen Kaff im Norden des Landes Israel zugebracht, 30 Jahre lang hat er als Zimmermann und Steinmetz gearbeitet, kein Heiligenschein umgab ihm, keine besondere Kleidung wies ihn als göttliche Prominenz aus, er lebte in der Verborgenheit. Aber dann, an jenem Tag, als Jesus dem Täufer Johannes gegenübertrat, da endete sie. Da endete die Zeit der Verborgenheit. Da trat der Sohn Gottes ins helle Licht der Öffentlichkeit. Und er bekam eine Bestätigung vom Höchsten. Eine hörbare Stimme vom Himmel wies ihn vor aller Augen als den Sohn Gottes und den versprochenen Retter aus. Und die Leute, die das alles hörten und miterlebten, werden vor Ehrfurcht förmlich erstarrt sein. Eigentlich hätte das doch reichen müssen, denkt man. Eigentlich hätte das doch reichen müssen, um Jesus die sofortige Anerkennung als Messias zu bringen. Ich meine, klarer ging's doch nun wirklich nicht mehr. Kein Prophet hatte je eine solche öffentliche Bestätigung und Anerkennung von Gott bekommen. Aber seltsam. Es war und blieben wenige, die Jesus als den Sohn Gottes und von Gott gesandten Retter anerkannten. Die meisten lehnten ihn am Ende ab. Und viele wieder besseres Wissen. Was sagt uns das? Es sagt uns dies. Wir Menschen sind von Natur aus Konkurrenten Gottes. Wir dulden ihn von Natur aus, nicht in der innersten Mitte unseres Lebens. Allenfalls darf er in Randbereichen unseres Lebens als schmückendes Beiwerk seine Runden drehen. Aber wir wollen die Kontrolle. Von Natur aus sind wir Konkurrenten Gottes. Die Bibel sagt Feinde Gottes und das ist leider wahr. Und diese Konkurrenz, diese Feindschaft, die geben wir nicht so leicht auf. Da kann Gott machen, was er will. Selbst die Stimme vom Himmel hat damals nicht zu einer massenhaften Bekehrung der Herzen geführt. Was sind wir Menschen bloß für seltsame und böse Wesen? Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude, hat der Vater im Himmel damals zu Jesus gesagt. Und sofort fragen wir, an was bitte hat Gott eigentlich uneingeschränkt Freude? Und die Antwort lautet, er hat uneingeschränkt Freude an allem, was nicht durch Sünde verdorben ist. Da gibt es nicht so viel Auswahl, oder? Denn bitte, unter all den vielen Milliarden und Billionen Menschen, die im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende auf dieser Erde gelebt haben, da gab es nur einen einzigen, zu dem Gott die Worte sagen konnte, an dir habe ich meine Freude. Und dieser einzige Mensch, das war Jesus. Alle anderen trugen das Todeszeichen der Sünde auf ihrem Leben. Tja, kann denn Gott gar keine Freude an uns haben, könnte man nun fragen. Das ist doch irgendwie deprimierend, dass wir so schlecht abschneiden. Stimmt. Aber eine Möglichkeit gibt es, dass der Vater im Himmel auch zu uns die Worte, an dir habe ich meine Freude, sagen kann. Und das ist genau dann der Fall, wenn wir Jesus als unseren Retter und Herrn annehmen, Vergebung erfahren und eine Neugeburt im Heiligen Geist erleben. Dann nämlich sieht Gott uns durch Jesus Christus an. Und dann stehen wir so rein und sündlos vor ihm wie Jesus selbst. Ein Vater fragte einst seine kleine Tochter, gibt es eigentlich etwas, das Gott nicht kann? Natürlich erwartete er die Antwort, nein. Aber die Antwort seiner kleinen Tochter fiel anders aus, als er es erwartet hatte. Selbstverständlich, Papa, gibt es etwas, das Gott nicht kann, antwortete sie ruhig. Was du nicht sagst, staunte der Vater, was denn? Gott kann unsere Sünden nicht sehen durch Jesus Christus. Und damit ist klar, und wenn ich einen Rotstift hätte, der in der Luft rot unterstreichen könnte, würde ich ihn jetzt zur Hand nehmen. Und damit ist klar, an Jesus entscheidet sich alles. Und ohne ihn geht nichts. Wer Jesus hat, hat Rettung und Vergebung und Leben und ewige Zukunft. Wer Jesus nicht hat, verfehlt Rettung und Vergebung und Leben und ewige Zukunft. Jesus ist kostbar. Amen.